3, 2, 1. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Wir sind aufnahmetechnisch ein bisschen später als sonst. Es ist ja ein Wochenende, wo eh alles ein bisschen anders ist. Osterwochenende, Ostermontag, ein Feiertag. Und da haben wir uns gedacht, wir warten einfach noch mal einen Tag mehr, denn dann ist es mal wieder soweit und wir werden es definitiv schaffen. Ja, Leute, wir sind mal wieder zu dritt in diesem Podcast. Alle beisammen und zunächst eine uns noch sehr vertraute Stimme. Hallo, Henrike.
Hallo.
Und dann haben wir hier eine Stimme, ja, man hört ihn schon lachen, wo man sich fragt, wer ist das eigentlich? Möchten Sie sich einmal kurz vorstellen?
Ja, hallo, guten Tag, mein Name ist Tobi, ich bin der Praktikant, ich will bei den Tennisproleten jetzt mal mitmachen, also insofern, hallo Daniel, hallo Henrike, schön euch wieder zu hören und mit euch zusammen Podcast zu machen.
Ja, Tobi, du warst einige Wochen unterwegs, von Australien über Vietnam, über Thailand und wer weiß, wo sonst noch. Die erste Frage, die ich mal an dich hätte, denn auch das hast du ja auf unserem Instagram-Account zwischendurch mal kundgetan. Was hast du denn so an unterschiedlichen Tennisplätzen gesehen auf deiner Reise?
Also ohne, dass das jetzt ein Reisepodcast wird, kann ich sagen, Tennis wird überall gespielt, Gott sei Dank. Erstaunlich, wie in anderen Ländern das Thema, kleine Side-Note, Pickleball voranschreitet. Gerade in Vietnam habe ich unglaublich viele Pickleball-Courts gesehen. An den unmöglichsten oder kann man gleichzeitig sagen schönsten und skurrilsten Plätzen, wo ich gedacht habe, ach guck mal, hier wird auch gespielt. Aber zurück zum Tennis, tolle Tennis-Courts gesehen. Wir haben uns ja noch gesprochen während der Australian Open. Fühlt sich an wie aus einem anderen Leben. Ist es irgendwie auch, ist lange zurück, sowohl für euch als auch für mich. Dann quer durch Australien durch gibt es natürlich immer wieder die Möglichkeit, auch einen Tennisschläger in die Hand zu nehmen. Und das Skurrilste war sicherlich in Vietnam, in der alten Kaiserstadt Hue, gibt es diesen Tenniscourt, der direkt an das Schloss des ehemaligen Kaisers von Vietnam dran gebaut ist. Den hat der gute Mann sich damals gebaut. Anfang des 20. Jahrhunderts war in seiner Jugend viel in Frankreich und hat dort Tennis spielen gelernt. Und als er dann zurück in sein Kaiserreich gekommen ist, hat er sich einen schönen Tenniscourt direkt neben sein Schloss gebaut. Der ist heute auch noch da, da kann man auch noch spielen. Ist natürlich inzwischen ein bisschen, wie sagt man, refurbished worden. Das ist ein Hardcourt. Und insofern hat mich Tennis die ganzen, ja, 3 Monate irgendwo immer begleitet und gleichzeitig habe ich aber auch diese Auszeit von dem täglichen auf Ergebnisse schauen, jede Woche die Rankings verfolgen, auch mal in dem Sinne genossen und bin jetzt umso gespannter, wieder einzutauchen in die Materie und zu sehen. Und deswegen meine Frage an euch vielleicht, was hat sich eigentlich getan in der Zeit? Ist die Welt eine andere geworden im Tennis oder ist alles beim Alten? Ich habe gesehen, Carlos Alcaraz ist noch die Nummer 1.
Ja, Henrike, eigentlich sind dieselben Namen noch vorne, können wir sagen. Wir haben, glaube ich, festgestellt in den ersten Monaten, dass sich bei den Damen, ich glaube, da haben wir in der letzten Woche sogar auch noch drüber gesprochen, jetzt schon so eine Elite irgendwie nochmal gebildet hat. Also irgendwie so eine Top 3, Top 4, je nachdem, wie man das vielleicht auch gerade formtechnisch so ein bisschen auslegen möchte. Aber sonst würde ich sagen, haben wir die ersten 3 Monate Tennis auf sehr, sehr hohem Niveau gesehen. Stimmst du dazu, Henrike?
Ja, also ich meine, gut, die Tour irgendwie, sie schläft ja nie, irgendwas findest du immer, aber was man auf jeden Fall nicht vermissen konnte, ist Qualität, glaube ich, da, das hast du schon ganz gut zusammengefasst, ja.
Was mir aufgefallen ist aus der Ferne, ist, und deswegen, ja, ich kann über die Qualität gar nicht so viel sagen, aber die, sagen wir so, die medialen Spitzen, die du auch dann kommunikativ halt über gewisse Medien mitbekommst, da wird nochmal deutlicher, sagen wir mal, was um den Sport drumherum so eigentlich immer so die, die ganze Show ausmacht. Und am signifikantesten fand ich so diesen Unterschied bei dem Sunshine Double, nochmal ohne da zu sehr ins Detail zu gehen, aber dieser Unterschied zwischen Indian Wells und Miami und den ganzen atmosphärischen Stimmungen und Missstimmungen da drumherum, das fand ich ganz interessant, mit so einer gewissen Distanz das nochmal beobachtet zu haben und zu sehen, ach guck mal, worüber wir hier normalerweise wöchentlich reden, das ist scheinbar auch wirklich so. Also es ist nicht so, weil wir so nerdig drinstecken in dem Ding, sondern wenn du es mit einer Distanz siehst, dann erkennst du, ja, da gibt es wirklich dann Unterschiede in wie laufen Turniere und wie wirken die nach draußen und wie sind die organisatorisch aufgebaut und. Das fand ich ganz spannend, eigentlich so mal mit so einem gewissen Abstand das zu beobachten.
Siehst du ja. Mal, wir kommen aus unserem Trott gar nicht raus. Wir sitzen immerhin. Und aber ich glaube, das ist auch einfach so dieses, wenn man mal wirklich eine ganze Weile woanders ist und auch eine völlig anderes Universum und um einen drum hat und auch mal zu gucken, wie andere Leute da drauf schauen, dann sieht man das, glaube ich, nochmal. Und dann erfrischt das auch so den eigenen Blick. Ich finde es auch so faszinierend mit Eva Lüß, dass die ja medial doch jetzt sehr aufgegriffen wird und auch halt von vielen Tennis-Channels, was man so vorher mit deutschen Spielerinnen und Spielern, ja, vielleicht noch mit Alexander Zverev, aber definitiv mit Spielerinnen nicht so hatte. Und dann diese Repräsentation mal zu haben, nicht, dass ich sie jetzt irgendwie für mich beanspruchen würde oder so, aber ich finde, es fällt dann schon noch mal mehr auf, was es da so gibt. Und das ist dann auch so ein Wechsel irgendwie in eine Welt oder in eine Version, die vorher nicht so da war. Weil ich glaube nicht, dass deutsche Spielerinnen so repräsentiert sind. Jetzt Andrea Petkovic nach ihrer offiziellen Tenniskarriere schon, weil sie halt viel als Moderatorin arbeitet. Aber davor, also auch zu Kerbers Zeiten, war das relativ wenig, fand ich, wenn ich mich so erinnere.
Ja, hat sicherlich zu einem Teil auch damit zu tun, dass im Vergleich zu Kerbers Zeiten das ganze Thema, wie heute kommuniziert wird rund um Social Media, noch mal stärker geworden ist. Also nicht, dass es da nicht auch schon Insta gab, aber dann, ich kann mich erinnern, dass wir uns eigentlich, ja, auch zu Beginn dieses Tennis-Podcasts, die Stories waren eigentlich immer die gleichen, die kommuniziert wurden über Insta. Es war im November, gab es immer die, keine Ahnung, Badeshorts und Badeanzugfotos von den Malediven. Und danach ging es wieder los und es war längst nicht so breit. Es war mehr so Snapshot-Geschichten, die kommuniziert wurden, während heute findet ja fast schon die gesamte Berichterstattung über den Sport und dann auch über den einzelnen Sportler, Sportlerin, über die, was heißt, über die sozialen Medien, über solche Plattformen wie TikTok und Insta. Das hat sich schon geändert, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade wenn wir diese, witzig, wo wir jetzt auch wieder sofort irgendwie abbiegen, diskussionstechnisch, aber hast du recht mit, also gerade wenn wir diese Generation Kerber nochmal nehmen, da war ja oft sogar auch, finde ich, ein bisschen Kritik dran, dass sie sich zum Beispiel auch ein bisschen zu rar macht, dass sie den Leuten eigentlich überhaupt keine Einblicke gewährt, auch wenn sie irgendwie auf Pressekonferenzen was gefragt wird. Die einzige aus dieser Generation, die da so ein bisschen rausgefallen ist, aus meiner Sicht, war ja eine Sabine Lisicki. Aber weil die halt auch selber zu der Zeit schon in den sozialen Netzen aktiv war. Ne? Also, weil du hast natürlich recht, also diese Selbstverständlichkeit, das zu nutzen, war jetzt gar nicht so automatisiert. Also heute hast du es ja bei jungen Spielerinnen und Spielern irgendwie automatisch mit dabei. Und das führte sicherlich dann auch dazu, dass selbst eine Angelique Kerber, aber auch eine Andrea Petkovic, ja, gar nicht so sehr automatisch irgendwie im Blickpunkt standen, weil du nicht, ich sag jetzt mal, im 2-3-Tages-Rhythmus von denen selber irgendwelche Geschichten hast präsentiert bekommen.
Ja, also und wir reden hier jetzt eben dann über auch eine sehr valide Zeitspanne, weil wir haben 2026, es ist jetzt 10 Jahre her, dass Kerber die Australian Open, die US Open gewonnen hat, Nummer 1 wurde in der Welt. Und 10 Jahre sind natürlich in der Entwicklung dessen, was kommunikativ stattgefunden hat, auf erst Twitter, Facebook, dann Insta, dann TikTok sind natürlich, das ist ein Jahrhundert fast dagegen. Und insofern hat sich sicherlich auch in den 10 Jahren dann auch unsere Wahrnehmung da komplett verändert oder auch die Möglichkeiten verändert, über eine Person hier, über eine Tennisspielerin oder einen Tennisprofi hier im Podcast zu sprechen, hat sich komplett verändert. Man kriegt einfach mehr mit. Also als ich da dann am Ende festsaß, weil ich konnte nicht zurück nach Deutschland, weil die Flüge gestrichen wurden aufgrund des Chingdarasabum im Nahen Osten, dann hast du ja sozusagen live auch gleichzeitig mitverfolgen können, wie das hier den Herren, was war es, Medvedev von Khachanov erging, ja, die in Dubai festsaßen und ja dann über den Landweg sozusagen erstmal haben, in Anführungsstrichen, fliehen müssen, gucken müssen, dass sie weiterkommen nach Indian Wells. Das gab's. Ich möchte jetzt nicht sagen, damals, ja, vor 10 Jahren so nicht, du hättest es da auch schon mitgekriegt, aber da warst du ja mehr oder weniger fast live jetzt mit dabei, weil die ihren Status da gepostet haben und die Überlegungen und ob nun, keine Ahnung, mit dem Taxi nach sonst wohin. Das fand ich schon faszinierend. Ging mir übrigens genauso. Ich habe dann am Ende auch warten müssen. Und habe dann doch einen riskanten Weg gewählt oder wählen müssen, über Dubai zurück nach Deutschland zu kommen. Das Ganze zog sich dann auch etwas, inklusive Bomben- und Drohnenwarnung am Flughafen in Dubai. Und ich habe es genauso gemacht wie Karin Khachanov. Ich bin zurückgeflogen und erlangte dann hier, als ich noch ziemlich lange, die Rückreise hat mich dann auch über 25 Stunden gekostet oder gedauert, kam eben der Anruf meines Teams, dass aufgrund von Verletzungen und sonstigen sie doch noch jemanden fürs Medenspiel brauchen. Also habe ich mich auf den Platz gestellt. Ich kann euch sagen, das fühlt sich in den Beinen richtig scheiße an. Und demzufolge war das Ergebnis auch wirklich ein sauberes 0-6-0-6, ja. Wo ich gedacht habe, ach guck mal, und die machen das und fliegen dann nach Indian Wells und zack und sofort auf den Court und können da noch ihre Leistung abrufen, muss ich schon sagen, Chapeau. Also ich habe das Live-Experiment gemacht. Ja, sonst noch was?
Henrike?
Nee, das war das Wort zum Montag, jetzt können wir alle wieder nach Hause gehen.
Henrike, was verbindest du mit grünem Sand?
Charleston. Das ist das Einzige, was ich damit verbinde. Was soll ich sonst damit verbinden?
Ja, wusstet ihr, dass sogar die US Open mal auf grünem Sand gespielt worden sind? Das ich habe wusste, ich dass
die US Open mal auf Sand gespielt
sind. Ja, das muss ich aber gestehen, das hab ich sogar auch jetzt lernen müssen. Und zwar wurden die US Open bis 1974 auf Rasen noch ausgetragen. Und 3 Jahre lang danach, zwischen 75 und 77, hat man dann auf dem grünen Rasen gespielt, bevor man dann 1978 nach Flushing Meadows gezogen ist. Und seitdem spielt man auf Hartplatz. Denn, ja, du hast es gerade gesagt, Charleston diese Woche, das ist in der Tat, wohlgemerkt als WTA-Turnier, im kompletten Turnierkalender auf den beiden großen Touren das einzige Event, das auf grünem Sand gespielt wird. Und ich muss sagen, ich finde, es sieht auch zunächst immer erstmal ein bisschen ungewöhnlich aus. Außer, dass am Ende Jessica Pegula gewinnt. Da hat man sich irgendwie dran gewöhnt.
Ich sehe jetzt auch nicht so ein schönes Grün, ne? Muss ich sagen. Sieht immer so ein bisschen schmutzig aus, finde ich. Ich meine, irgendwie finde ich es auch spannend, weil es halt absolutes Alleinstellungsmerkmal ist. Aber ich mag die rote Asche, so dieses, ja, dieses leuchtende Rot schon lieber.
Ja, es hat sich hier in Europa nie durchgesetzt. Ich glaube, es gab mal zarte Versuche, diesen Sand hier auch populärer zu machen, weil der wohl auch, ich hoffe, dass ich nicht fabuliere, aber weil der wohl auch einfacher ist im Handling. So ein Platz, also in der Pflege und allem, als dieser doch sehr, sehr diffizil aufgebaute europäische Clay Court. Es gibt ein paar Plätze in Deutschland, die das bieten, aber es hat sich nie durchgesetzt.
Gott sei Dank. auch nicht der wirklich eins zu eins selbe Sand. Also der ja, dunkle Sand ist wohl auch noch ein bisschen grobkörniger. In den USA halt bis heute wirklich sehr, sehr weit verbreitet. Weil da kann ich mich dran erinnern, das hat Taylor Fritz sogar mal erzählt, dass ja, deswegen auch die amerikanischen Spieler sich eigentlich sehr, sehr schwer tun in jungen Jahren, wenn sie dann als Profis das erste Mal irgendwie auf dem europäischen Sand spielen, weil das für die wirklich dann ein grundsätzlich neuer Belag ist, weil er sagte, du kannst zwar in den USA durchaus auf Sand spielen, aber die rote Asche, so wie das jetzt ja auch diese Woche zum Beispiel in Houston zu sehen war beim ATP-Turnier, die ist dann doch echt eine ganze Ecke seltener. Und er hat damals sogar auch angemerkt, dass wohl sogar auch die Farbdiskussion bis heute nicht wirklich geklärt ist. Weil sogar einige sagen, nee, das ist eigentlich eher blauer Sand, aber irgendwie hat man insgesamt so diese Bezeichnung grüner Sand ja jetzt am häufigsten verwendet. Von daher machen wir das auch mal so. Aber trotzdem natürlich spannend, dass ja, wir auch da nochmal viele Unterschiede haben. Denn das ist, glaube ich, wirklich etwas, was uns hier als ja, natürlich Kenner des europäischen Sands beziehungsweise der roten Asche, einfach weil sie so weit verbreitet ist, glaube ich, immer gar nicht so bewusst ist, dass es auch da natürlich noch ganz viele unterschiedliche Varianten gibt, was das Sandplatzspiel angeht. Und darauf wollte ich hinaus, weil eigentlich gerade das ist ja etwas, was so eine Tour irgendwie ausmacht, oder nicht? Dass du da ganz viele unterschiedliche Varianten und Belege hast. Und wäre es nicht sogar eigentlich schön, wenn man davon noch ein paar mehr Dinger hätte, so im Kalender?
Ja, aber es ist ja auch Sand und Sand ist ja auch unterschiedlich. Also das siehst du ja auch auf den Sandplatzturnieren. Also die Farbe, also Paris, jetzt im Sinne von French Open, spielt sich ja auch anders als der gemeine deutsche Sandplatz. Ist auch eine andere Aufbauart. Also man hat das schon. Aber farblich, klar, es wäre natürlich nicht unspannend. Aber ich glaube nicht, dass da jetzt irgendjemand auf der Tour sagt, ja, weil der Daniel gerne ein bisschen Abwechslung möchte. Basteln wir dann noch ein bisschen. Was ist denn das eigentlich? Das ist ein Gestein eigentlich, ne? Weil Sand ist ja Ziegelmehl, also der rote, die rote Asche ist ja Ziegelstein gemahlen. Und was ist das? Ist das so ein Gestein, Geröll? Ich glaube, ne?
Das ist Geröll.
Daniel?
Es ist Geröll, gefertigt aus, keine Ahnung, seltenen Erden.
Ja, nee, aber also ist richtig. Ist richtig. Ist eine, Stein, ist eine, ne? Gesteinsart, ist, glaube ich, irgendwie so ein Basalt. Okay. Es geht irgendwie so in die Basaltrichtung, auf jeden Fall.
Es ja. Gibt ein Hotel, der grüne Sand, lerne ich gerade. So, jetzt muss ich mal Tennis, glaube ich, als.
Willkommen, nee, also im Podcast.
Basaltgestein, ja, das sagtest du. Ja. Hardshoe heißt das.
Geologen.
Genau, die Tennisgeologen, auch ein schöner Podcast-Name. Vielleicht machen wir zusätzlich nur noch jetzt auch noch mal einen Podcast über unterschiedliche Untergründe, auf denen man Tennis spielen könnte. Vielleicht machen wir eine Sondersendung.
Also, ich glaube, wir fänden das lustig, weil, ey, was Neues und kann man drüber reden und schaut zu. Ich glaube, die Tennisprofis, die ja dann doch nach Planbarkeit und Konsistenz immer wieder sich sehen, die werden Bällen. Dann kommt noch der Belagwechsel und wenn innerhalb eines Belages es dann nochmal unterschiedliche Formen gibt, ich glaube, die würden auf die Barrikaden gehen. Ohne jetzt die Story des 800.000. Mal aufzuwärmen, aber ihr wisst, dass es ja zumindest den farblichen Versuch von Ian Tyriac damals gab, Madrid auf blauem Sand zu spielen. Es blieb bei dem Versuch. Weil das irgendwie toller fürs Auge wäre und die Übertragung im Fernsehen und damit die Attraktivität des Sports, auch dort ist man zu rotem Sand zurückgekommen. Aber klar, für mehr Basalt, ja, für mehr Geröll und Gesteinsarten im Tennis die neueste Initiative der Tennisgeologen. Warum nicht?
Auf jeden Fall gehen wir jetzt Richtung rote Asche und da ja, konnten wir in dieser Woche uns schon einiges anschauen. Ich habe, Zeitpunkt der Aufnahme, sagte ich gerade, ist Sonntag. Ich habe gestern Abend mir noch das Finale in Houston angeguckt. Tommy Paul gegen den Argentinier Roman Andres Buruchaga. Und ja, das ist ja klar, wenn man da so eine Sandplatz Partie sieht zwischen einem US-Amerikaner und einem Argentinier. Das geht knapp 3 Stunden und am Ende gewinnt natürlich der US-Amerikaner. So war es denn in dem Fall auch. Roman Andres Buruchaga war sein erstes Endspiel auf der ATP-Tour. Der hatte sogar 3 Matchbälle im dritten Satz und ja, hat das Ding dann am Ende trotz 5-3-Führung noch 5-7 verloren, war sehr, sehr niedergeschlagen danach. Und wir hätten nämlich, wenn er das Ding gewonnen hätte, an einem Tag 3 Premierensieger auf der ATP-Tour gehabt. Denn Rafael Rodar und auch Mariano Navone, ebenfalls Argentinier, hat auch seinen ersten Titel gewonnen, beziehungsweise die beiden. Und ja, so war es dann am Ende aber nicht gegönnt, dass wir da quasi den Titel-Hattrick haben. Aber was ich wieder dachte, und da wollte ich drauf hinaus, so diese typischen Wochen der 250er-Turniere, das sind dann doch eigentlich die Geschichten, ja, die man da so ein bisschen braucht.
Ja, also als Tennis-Abstinenzler und jetzt wieder so ganz sachte eintauchen, gebe ich dir vollkommen recht, Daniel, weil ich habe mir natürlich die Rankings und alles angeguckt, ja, und es auch so ein bisschen verfolgt. Und als ich dann nochmal aufs ATP-Ranking drauf guckte, dachte ich, naja, aber so wirklich viel hat sich ja nichts getan, außer dass alle ein Viertel oder ein halbes Jahr älter geworden sind. Und der Abstand zwischen Sinner Alcaraz und Zverev noch größer geworden ist, bla 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 bla. Die eigentliche Bewegung findet genau dort statt, auf diesen 250er-Turnieren, wo plötzlich entweder neue Namen ins Spiel kommen, also seit neuestem haben Henrico und ich wieder allen Grund für Rafa zu sein, ja, wieder eine rot-gelbe Fahne, heißt der Kerl auch noch Raphael, und was macht er da überhaupt, ja, und wer ist das und ist auch noch unter 20, und oder alte Namen, die dann plötzlich wieder für Furore sorgen, und häufig eben dann bei 250ern eben ja die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Du hast es angesprochen, Navone, und auch auf den kommen wir sicherlich später nachher noch, Drungeletti. Da spielt die Musik bei den 250ern. Da finde ich, bietet gerade die Sandplatztour dann doch immer wieder eine ganze Menge an Highlights bis tief in den Juli rein.
Ja, aber da finde ich irgendwie die Sand-250er noch mal anders als andere Beläge, irgendwie. Warum? Was so diese Stories angeht. Vielleicht liegt's, ja, vielleicht bin ich da auch ehrlich gesagt einfach so ein bisschen parteiisch, weil ich Sand schon ganz gerne mag, zu gucken. Aber ich finde, Sand bietet halt aufgrund des Belags irgendwie mehr Raum für Drama. Ne, nicht, dass das nicht auf Hartplatz geht. Rasen ist nochmal eine ganz eigene Geschichte. Aber ich finde, du hast halt auf Sand so dieses, was ich noch ganz stark mit Tennis verbinde, dieses Arbeiten. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass ich halt ein Rafael Nadal-Fan bin. So dieses Tennis ist Mühe, ne? Man muss was tun dafür. Man kämpft bis zum letzten Punkt und das funktioniert auf Sand natürlich besonders gut, weil der Belag es halt hergibt, ne? Mhm. Aber irgendwie, weiß ich nicht, jedes Mal, wenn die Sandplatzsaison anfängt, geht es mir noch mal ein Stück besser. Also so Tennis habe ich noch mal nü mehr Bock drauf.
Ja, das hatte Tobi ja sogar, glaube ich, auch schon gesagt vorhin, dass man irgendwie Monte Carlo anmacht jetzt und das Ganze wirkt irgendwie sehr vertraut. Weil man mal da gewesen ist oder einfach nur, weil man auch roten Sand sieht und weiß, so der europäische Frühling nimmt dann doch mal irgendwie langsam Fahrt auf wahrscheinlich.
Ja, ich glaube, es ist so getackert eben an den Wechsel. Natürlich vom Belag, von der Teilsaison, dann an die Jahreszeit, weil natürlich, wenn du einen Fernseher anmachst und es kommt die totale, keine Ahnung, auf die Anlage der Australian Open oder der Blick auf den Center Court in Wimbledon, auch das ist alles vertraut. Aber dieser erste Kameraschwenk um diese Jahreszeit, wo man dann den Center Court von Monte Carlo sieht, hinten dran das Meer und ja meistens in Monte Carlo das Ganze bei strahlendem Sonnenschein, das ist so ein bisschen wie, passt jetzt gerade wie Weihnachten und Ostern zusammen, finde ich, für den mitteleuropäischen Tennis hin. Das ist für mich so das Startsignal. Das Frühjahr kommt, ja. Frühling ist da, es geht wieder raus, ja, auch für einen selber, wenn man den Sport betreibt, das ist jetzt gerade so der Wechsel. bin gerade vom Süden von Deutschland in den Norden gefahren mit dem Zug. Da habe ich gesehen, ganz im Süden gab es schon die ersten aus dem Zug heraus, die draußen gespielt haben. Hier oben werden die Plätze vorbereitet. Aber es ist wirklich wie so ein Startsignal. Oh, jetzt geht's wieder los. Jetzt kommt die Jahreszeit, wo wir alle uns nach langen, dunklen Wintermonaten nachsehen. Und eben auch, das betrifft eben dann uns persönlich selber, aber eben auch den Tennissport auf der Profitour. Das ist für mich immer das Symbol, Monte Carlo, jetzt geht's wieder los. Aber mit dem Aufgalopp, du hast es angesprochen, hier Marrakesch und Houston und den 250er Turnieren. Ich fand das schon erstaunlich, kurzer Einwurf, hier beim Wiedereintauchen ins Tennis. Ich dachte, was hat sich denn getan? Und mit so einem Abstand drauf, wenn du guckst, habe ich gedacht, boah, ey, Tennis ist ganz schön alt geworden. Also all die, mit denen wir hier im Podcast groß geworden sind, so Kaspar Ruud und Alexander Zverev, die sind alle schon im gehobenen Tennisalter, Mitte, Ende 20. Da habe ich gedacht, wo sind denn die Jungen? Und da habe ich mir den Spaß gemacht und habe mal die unter 20-Jährigen gezählt. Was tippt ihr bei den Herren? Wie viele unter 20-Jährige gibt es in den Top 200?
Boah, unter 20-Jährige hätte ich Top 200.
Der Top 200, was schätzt ihr?
Gesagt 35.
Ja, Malik. So in der Ecke 30 hatte ich jetzt auch so im Kopf.
Schämt euch, Mensch. Fünf.
Fünf?
Fünf,
wow. Fünf.
Ja, fünf, die unter 20 sind. Das hat mich schon ein bisschen geschockt.
Ja, das schneiden wir raus, das ist ja peinlich.
Das ist echt krass. Und in den Top 100 sind es genau zwei Stück. Von Seca und eben der neue Rafa. Das ist schon echt krass. Ja? Ich will jetzt nicht die Frage aufwerfen, hat Tennis ein Nachwuchsproblem? Nein, natürlich nicht. Und müssen wir hier auch nicht breiter machen. Aber gerade eben aufgrund dieses Turniererfolges vom Rafa 2, habe ich gedacht, jetzt musst du mal nachgucken, wer ist der denn und wie alt und ach, und guck mal, und unter 20 ist das was Besonderes. Und dann fing ich eben an zu zählen und es sind doch nur ganze fünf. Aus deutscher Sicht ist einer dabei, Justin Engel, ja, irgendwie so um die 180 aktuell rum, 185 glaube ich, aber interessant. Ja.
Ja, verrückt, weil ich hätte jetzt gedacht, dass zwischen 100 und 200, gerade so als alter Challenger-Liebhaber, dass da schon echt dann ein Großteil irgendwie nochmal schlummert, der 20 oder jünger ist, aber echt Wahnsinn.
Aber mich würde mal interessieren, ob sich das Durchschnittsalter in den Top 100 doch verändert hat, weil so zu Zeiten von den Big Three, glaube ich, war es schon eher Richtung 30, ne? Also höher, und jetzt könnte ich mir schon vorstellen, dass es gesunken ist, weil halt auch die vier alten Säcke da jetzt ohne das despektierlich zu meinen, aber ich hatte mal irgendwie im Kopf, dass da das Durchschnittsalter relativ hoch war. Es würde mich wirklich mal interessieren, ob das in den letzten Jahren gesunken ist. Aber das müsste ich mal nachgucken.
Können wir mal ausrechnen lassen.
Ja.
Frag die KI.
Soll ich die KI mal fragen?
Ja, ja.
Die macht so viele Fehler.
Nehme ich mal eben. Also KI, das...
Ja, das sollte man nicht mal eben machen.
So was Neumodisches lassen wir aus diesem alten Podcast hier mal raus.
Besser ist es. Ja, absolut.
Ja, ja, ja.
Wir haben den Namen eben schon angesprochen, wo wir gerade über Alter reden. Marco Trungeliti. Der hat das Finale in Marrakesch erreicht, hat da gegen euren Rafa verloren, aber hat in dieser Woche
nicht unseren. Da hat mich Adidas schon komplett wahnsinnig mitgemacht mit Rafa Reigns. Und ich so, was? Spielt nicht mit meinem alten Herzen, echt, ey, Leute. Aber red weiter.
Hat gegen euren Rafa verloren und ich merke, da ist schon eine sehr emotionale Bindung. Trungeliti darf trotzdem nicht traurig sein, denn er steht das erste Mal in den Top 100 und der Mann ist schon über 36. Das bedeutet, dass er sogar damit einen Rekord aufstellt, ältester Top 100-Debütant. Und Tobi, das ist doch auch eine Geschichte, die mal wieder zeigt, also selbst wenn du es in jungen Jahren vielleicht noch nicht so richtig schaffst, und wir, ne, mit jungen Jahren meinen wir jetzt gar nicht mal 17, 18, 19, sondern auch mit 25, 26, es lohnt sich im Tennis für die Profis trotzdem dran zu bleiben. Und wenn wir uns nächste Mal die Frage stellen, wenn wir da irgendwie einen Mitte-30-Jährigen haben, warum tut der sich das noch an, können wir, glaube ich, sagen, siehe Trungeliti, genau deswegen.
Hm. Ja, absolut. Total tolle Story und heißt auch für uns dranbleiben. Nichts ist unmöglich. Ne? Gerade jetzt, wo es wieder auf den Sand geht. Man muss nicht jedes Mal 0-6, 0-6 verlieren. Es kann auch besser werden. Und gerade, ich meine, er als Person sagt vielleicht den wenigsten etwas, die jetzt Tennis nur so am Rande verfolgen. Die, die es ein bisschen detaillierter verfolgen und schon länger dabei sind, kann man ja festhalten, dass der gute Marco, ne, das ist nicht die einzige Schlagzeile, für die er gesorgt hat. Ich kann mich erinnern, dass in den Anfängen unseres Podcasts, muss es irgendwie so 2018 oder so gewesen sein, war der nicht derjenige, der irgendwie mit dem Taxi, in einem Taxi nach Paris zu den French Open gefahren ist oder so? Wer von euch kann mir da helfen? Da war doch auch so eine skurrile Story um ihn.
Ja, das war vor allem 2018. Das ist schon so lange her. Ja. Das kommt mir noch nicht so weit weg. Ja. Ach, guck mal, da können wir sogar einen Namen einwerfen, der dich ganz besonders freuen wird, Tobi.
Ja, ich weiß es nämlich noch. Hm.
Nein, Hubert Hurkacz?
Ja, der hat nämlich in Roland Garros 2018 in der letzten Quali-Runde im Quali-Finale gegen Hubert Hurkacz verloren, der damals noch Quali spielen musste. Buh. Und war dann zurück auf dem Weg oder nach Barcelona, weil er da wohl zu der Zeit gewohnt hat. Aber da bereits 7 andere Spieler als Lucky Loser ins Hauptfeld nachgerückt waren und dann auch noch Nick Kyrgios absagte, wurde halt noch ein Platz frei. Und zunächst hätte ein anderer reinrücken sollen. Der konnte dann aber nicht, weil er sich schon zu einem Challenger-Turnier gemeldet hatte und da dann schon drin war, konnte halt Trungeliti nachnominiert werden und musste dann halt umdrehen quasi. Und ist dann in einer 10-stündigen Autofahrt mit seinem Bruder, seiner Mutter und seiner 88-jährigen Großmutter halt nach Paris zurückgekachelt und hat dann halt, hat das halt auch auf Social Media geteilt, hat dann in der ersten Runde noch gegen Bernard Tomic gewonnen und danach dann gegen Cecchinato verloren, der damals, glaube ich, zu der Zeit richtig gut war und inzwischen, weiß gar nicht, ob der überhaupt noch spielt. Cecchinato, ist der nicht mal ins Halbfinale gekommen und das war es dann?
Ja, der spielt seit vielen, vielen Jahren mittlerweile auf der Challenger Tour und hat halt auch immer noch die Hoffnung, dass es wieder nach oben geht.
Naja, jedenfalls, das war Trungelitis heiße Paris-Tour 2018. Das ist ein Satz für den Sport.
Ja, klasse. Und moralisch auch noch, soweit ich das beurteilen kann, einigermaßen oder mehr als einigermaßen integer. Denn ich glaube, er war es, der Mitte der 2010er, muss so 2015, 16 oder sowas gewesen sein, die Hand gehoben hat und gesagt hat, Achtung, hier gibt's Matchfixing. Ich glaube, ihm wurden irgendwie 5.000 oder 50.000 angeboten dafür, dass er was schiebt, und hat das zur Anzeige gebracht. Es sind auch, glaube ich, 2-3 andere dann drüber gestolpert über diese Matchfixing-Affäre. Und er ist da hoch erhoben Hauptes, sehr integer draus hervorgegangen.
Ja, ich gucke gerade nach.
Toller Profi.
2015 ist ihm das passiert.
Ja.
Also, er hätte 50.000 bis 100.000 US-Dollar bekommen.
Ja.
Für Future-Level, musst du dir mal vorstellen, was du für ein Matchfixing auf dem Future-Level schon kriegst.
Ja.
Wahnsinn.
Also insofern vielleicht auch eine der Tennis-Stories des Jahres und Darling des Jahrhunderts, Herr Trungeletti.
Ja, unterhaltsamer Typ auf jeden Fall. Ich überlege gerade, wo du Cecchinato sagst. Ich glaube, die haben sogar dieses Jahr auch noch irgendwo ein Challenger-Finale gegeneinander gespielt. Trungeliti und Cecchinato. Da habe ich, meine ich, Teile von gesehen. Aber Vielleicht lehne ich mich da jetzt auch zu weit aus dem Fenster, ist auch egal. Auf jeden Fall, ja,
Marco Trungeliti. Das kann man noch rausfinden.
Marco Trungeliti.
Ja, ist richtig.
Ältester Kigali. Oh Gott, nee, das hätte ich aber auch nicht mehr gewusst. Warum gucke ich mir sowas
an? Im März.
Okay, ja, ja, ein paar Wochen her.
Es war auch noch Kigali 2, weißt du?
Ja, ist ja, 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 Turnierserie. Ja, ja. Ich war da durchaus intensiv dabei, weil da auch einige Österreicher nämlich mitgespielt haben in den Wochen. Und dadurch habe ich das dann verfolgt. Aber ich hätte jetzt nicht mehr gewusst, dass es in Kigali gewesen ist, gebe ich zu.
Kigali 2, es klingt ja wie irgendwie ein B-Splatter-Movie. Ja, hast du schon Kigali 2 gesehen?
Ich finde, das ist Angriff eher so eine Art...
Angriff der Horrorkraken. Oder?
Das klingt eher wie so ein Bootname. Weißt du, die Kigali 2 segelt jetzt von...
Ja, eben. Ja. Und das kennt er dann... Ach Gott, ja.
Stellt euch vor, Alexander Zverev fährt dann noch mit seinem Roller durchs Bild und besiegt die Zombie-Kraken.
Zurück zum Tennis, bitte. Nicht, dass wir am Ende noch beim Wal landen. Ja.
Genau, also Trungeliti, ältester Top-100-Spieler, den wir bisher gesehen haben, was das Debüt angeht. Und ja, jetzt gehen wir halt wirklich ja volle Kante Richtung großer Sandplatzturniere. Das war quasi jetzt in der vergangenen Woche so ein bisschen der Auftakt. Und ich habe noch eine interessante Statistik für euch, nämlich zu Casper Ruud. Wir reden ja nämlich gerade in Bezug auf Sand ganz, ganz oft darüber, dass es die klassischen Sandplatz-Spezialisten eigentlich gar nicht mehr gibt. Denn irgendwie ja, haben sich die Belege verändert und es wird immer mehr auf Hardcourt gespielt und natürlich passen die Spieler sich da an. Ich habe in den vergangenen Tagen irgendwann gelesen, dass Casper Ruud der einzige Spieler ist, der mehr als 100 Matches gespielt hat auf Masters-Ebene. Es gibt, glaube ich, irgendwie aktuell 25, 26 weitere. Und von diesen Spielern ist er der einzige, der auf Masters-Ebene mehr Siege auf Sand geholt hat als auf dem Hardcourt. Was ja wirklich etwas Besonderes ist, da es viel mehr Masters-Turniere auf Hardcourt gibt als auf Sand. Und Tobi, ist das nicht ein Indiz dafür, dass Casper Ruud der letzte noch lebende Sandplatz-Spezialist auf der Tour ist, quasi die Bastion der ATP-Tour für die rote Asche?
Das ist es definitiv, jetzt wo Rafa nicht mehr spielt. Ja, also gehe ich voll mit.
Also die Aussage ist, Casper Ruud ist der neue Rafael Nadal. Höre ich daraus?
Nee, das wird er nicht mehr werden. Ja, wir haben ja jetzt einen neuen Rafa. Aber nein, sicherlich, Casper Ruud war schon immer auf Sand. Ich will jetzt nicht sagen eine Bastion, aber sicherlich einer der stärksten Contenders überhaupt da draußen. Und das ist einfach der Belag, der ihm in seiner Spielweise am stärksten entgegenkommt. Ich meine, er ist ja auch zumindest in Teilen auch ein Zögling der Rafa Nadal Academy. Insofern sehe ich ihn da schon. Und da hast du auch recht, wenn ich dann so gedanklich bei den Herren weitergehe, fällt es mir relativ schwer, zumindest mal in der Weltspitze zu sagen, oh ja, da ist noch ein anderer Sandblatt-Spezialist. In dem Fall. Also natürlich werden viele sagen, ja, Carlos Alcaraz, vielleicht liegt in der Natur der Sache, weil er aus Spanien kommt, wäre einer, aber dafür ist er viel zu breit aufgestellt, als Spezialist durchzugehen. Und dann kommen eben eher die vorhin schon erwähnten vielen Argentinier, Spanier, aber auch andere, die, sage ich jetzt mal, in Top 50 oder Top 100 lauern, die Spezialisten sind, aber in der Weltspitze. Würde ich da deiner Statistik schon recht geben.
Jetzt will ich aber mal ketzerisch die Frage in den Raum werfen, ob man Rafael Nadal wirklich noch als Sandplatzspezialisten deklarieren kann. Er ist sicherlich ein Sandplatz, quasi der Idealtyp für den Sandplatz, aber wenn ich mir so seine Karriere angucke, fände ich das schon fast ein bisschen kurz gegriffen.
Das ist ja, nämlich natürlich. Genau. Das ist genau die Argumentation, ja, nämlich, die du bei Alcaraz auch gerade gewählt hast, Tobi. Nämlich, ein Sandplatzspezialist kann ja kein Sandplatzspezialist mehr sein, wenn er auf Hardcourt oder auch auf Rasen zu gut ist. Ohne, dass das natürlich bedeutet, dass er auf Sand sehr, sehr gut spielt. Aber weil wahrscheinlich würde jetzt jeder von 100 Personen, die wir fragen, würde wahrscheinlich jeder sagen, naja, Carlos Alcaraz ist der bessere Sandplatzspieler im Gegensatz zu Casper Ruud. Aber dieser Begriff Sandplatzspezialist, der hat sich ja auch total verändert. Weil früher war es ja so, da kamen diese Sandplatzspezialisten, die haben dann in der Sandplatzsaison ihre Punkte gemacht. Und dann sind die restliche Saison über, ja, so mehr oder weniger so in den Hintergrund verschwunden. Und das gibt es ja so in der Form nämlich nicht mehr. Und da wäre natürlich dann auch wiederum die Frage, naja, ist dann bei Casper Ruud überhaupt dieser Begriff noch anwendbar? Weil der hat, glaube ich, 12 seiner 14 Titel auf Sand gewonnen. Der war zweimal im French Open Finale. Aber andererseits kannst du halt auch argumentieren, naja, der hat aber auch schon US Open Finale erreicht. Der war bei Masters Turnieren auf Hardcourt schon im Finale. Der war bei den ATP Finals im Finale. Müssen wir uns vielleicht einfach komplett von diesem Begriff verabschieden?
Ja, ja. Also ihr habt natürlich völlig recht und gerade Rafa Nadal ist ja in der Definitorik, wurde ja nie oder hätte niemals bezeichnet werden sollen als Sandplatz-Spezialist. Er ist halt einfach der King of Play, aber das ist ja was anderes. Nur weil ich der König bin, muss ich ja nicht der Spezialist sein. Und mit der größten Werf hat das sicherlich Andy Roddick auch mal in seinem Podcast ausgebreitet, der sich mächtig darüber aufgeregt hat, dass Leute Rafa immer als Sandblatt-Spezialist mit sein haben, weil hat das dann aufgezählt und hat gesagt, ey, guckt euch doch den Typen mal an. Der hat mehr Grand-Slam-Titel auf Nichtsand gewonnen als, und dann hat er Größen des Weltsports im Tennis aufgezählt und, und. Also, Spezialist, der ist sicherlich nicht. Casper Ruud, gebe ich dir recht, wenn man das so sich anschaut, auch der hat seine Erfolge, vielleicht nicht die ganz größten, aber respektable Ergebnisse, natürlich auch außerhalb des Sandplatzes erreicht. Und vielleicht, ja, vielleicht gibt es diese Spezialisten, diese ja, spanischen Sandplatzwühler, wie man früher gesagt hat, vielleicht gibt es die so. Auf der ATP-Tour gar nicht mehr so. Ich glaube, auf Challenger-Ebene, wo Spieler um die, sagen wir mal, zwischen 200 und 300 Reisen versuchen, ihre Reisekosten im Griff zu haben und sich deswegen stärker auf europäischen bis, sagen wir, nordafrikanischen Sandplätzen rumtreiben, da gibt's das häufiger. Ja, also wann spielen die schon mal Hardcourt, wenn sie von, keine Ahnung, von Monastir, Djerba über die Türkei bis dann eben im europäischen Sommer die Challengers bearbeiten. Das sind vielleicht eher Sandblatt-Spezialisten, da gibt's die noch, würde ich jetzt mal so spontan sagen.
Ja, und ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass sich die Plätze doch immer mehr angleichen. Ne? Also es ist natürlich immer noch ein Riesenunterschied und wir merken auch nach wie vor, dass Spielerinnen und Spieler da, ich sag mal so, ihre Vorteilsfelder haben aufgrund der natürlichen Spielanlage. Meine ist ja bei der Iga Świątek genauso. Meine, ihr natürliches Spiel ist natürlich perfekt für Sand und dass sie sich da jetzt von Francisco Roig, dem ehemaligen Trainer von Rafa, und noch ein paar Tipps von Rafa geben lässt, sollte die meisten, die jetzt mit gegen sie auf Sand spielen, doch vielleicht ein bisschen beunruhigen. Aber die Beläge gleichen sich doch schon auch immer mehr an, beziehungsweise ich glaube, dass halt durch diese ja, noch mal stärker gewordene Internationalität und weil man ja wirklich heutzutage den ganzen Zirkus das ganze Jahr über mitmachen muss, du dir das auch gar nicht mehr leisten kannst, ein reiner Spezialist zu sein. Ich meine, guck dir doch Charleston jetzt an und wo hat Tommy Paul jetzt gewonnen?
Houston,
Pegula und Paul haben jetzt 2 Sandplatztitel gewonnen. Ich weiß nicht, gefühlt so vor 10 Jahren wäre das noch ein besondereres Ergebnis gewesen, so in meiner Erinnerung. Vielleicht bin ich auch schon echt zu alt dafür, zu lang auf der Tennistour. Aber wenn Amerikaner auf Sand, US-Amerikaner, muss ich jetzt ja einmal, oder US-Amerikanerin auf Sand gewinnt, ist das für mich immer noch irgendwie so komisch. Aber es ändert sich ja auch. Also ich finde, gerade bei einer Pegula kannst du nicht mehr sagen, die ist eine reine Hartplatz-Spezialistin. Das ist sicherlich ihr bester Belag, aber das habe ich jetzt geistig nicht so abgespeichert.
Paul hat sogar das Triple damit rund gemacht, weil der hat auch schon mal ein Turnier auf Rasen gewonnen sogar. Also auf allen drei Untergründen ein ATP-Turnier gewonnen und dann aber doch erst in Anführungszeichen 5 Titel. Also das unterstreicht natürlich echt nochmal deine Argumentation, definitiv.
Ja. Ich habe jetzt auch Angst, wenn jetzt Pegula und Paul, also zwei US-Amerikaner, Amerikanerinnen, Sandplatz-Titel gewonnen haben, vielleicht deklariert Trump morgen, dass dieses komische Turnier da in Paris, das sind die US Open und nicht die French Open. So wie der Golf von Amerika gibt es eben auch, das kann nur sein, dass das ein Ableger der US Open ist in Roland Garros. Ja.
Vorbereitungsturnier, wie man so schön sagt.
Ja, genau.
Richtig.
Das ist die Qualifikation für das einzig wahre Turnier, die US Open. Ja.
Man hat gemerkt, wir waren heute sehr untergrundlastig, haben sehr viel über Belege gesprochen und da kann man, glaube ich, nochmal als Fazit sagen, da könnt ihr froh sein, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir nicht über Zahngesundheit gesprochen haben. Aber wenn ihr dazu noch gerne was loswerden wollt, dann könnt ihr das natürlich machen per E-Mail an kontakt@tennisproleten.de. Oder auch über die sozialen Netzwerke. Ihr findet uns dort auf den gängigen Plattformen unter Tennisproleten. Und das Schöne ist ja jetzt, Tobi ist wieder da. Das heißt, unser Social-Media-Beauftragter ja, hat wieder Zeit.
Ja. Geil. Ja, mal die Kreativschmiede anschmeißen. Sollten wir jetzt endlich auch auf TikTok gehen? Fragezeichen.
Genau, schreibt uns das Gott, gerne. Das Tobi möchte auf TikTok, hören wir da raus.
Nee, möchte nicht, aber die Frage stellt sich, was für, ja, jetzt einmal Ernstmodus an. Schreibt das gerne. Sind wir noch up to date? Ist das okay so? Wir haben uns ja von ehemals Twitter X zurückgezogen. Dort finden wir in der Art und Weise nicht mehr statt. Ich glaube, das ist auch im Großen und Ganzen gut so. Wir nutzen diesen Kanal noch für unser Tippspiel zu den Grand Slam Turnieren. Auch da hoffen wir, dass das lang rauswächst, weil das ist wirklich ein Sündpfuhl, diese Plattform. Und bei allem anderen sind wir für Vorschläge erstmal offen. Wir müssen dann immer gucken, wie sich das die Waage hält im Sinne von Aufwand, denn wir alle drei machen das hier aus freien Stücken und als Hobby. Wir kriegen hierfür kein Geld. Wir fragen auch nicht nach Geld, nicht falsch verstehen, aber es ist unser Hobby und es muss natürlich darstellbar sein vom Aufwand her. Aber wenn ihr da Anmerkungen, Wünsche habt, zu sagen, Mensch, guckt euch doch mal an, wäre die Plattform oder jenes Netzwerk für euch nicht auch etwas oder wir würden uns das wünschen, dann gucken wir uns das an und gucken, ob es darstellbar ist.
Richtig. Und wir hören uns aber unabhängig davon in der kommenden Woche wieder. Vielen Dank euch beiden, dass wir ja mal wieder zu dritt hier so eine schöne Runde hatten und ich glaube, wir haben für diese Woche alles gesagt. Also, bis dann, macht's gut. Und tschüss.
Tschüss.
Ciao.